Es ist Science-Samstag heute ohne Luisa. Sie ist ja immer noch in Babypause, aber es ist eine andere tolle Frau heute zugeschaltet und mit fast gleichem Namen, habe ich eben festgestellt. Sie ist Biotechnologin, seit kurzem sogar mit Doktortitel, aber auch Moderatorin und sehr leidenschaftliche Science-Slammerin. Sie liebt es also, über Wissenschaft zu reden und deshalb ist sie heute genau richtig hier. Hallo Lisa Budzinski.
Hi, danke für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, sehr gut. Wir haben noch morgen und ich habe mich gefragt, ich habe gehört, du snoost auch gerne. Das ist mir sehr sympathisch. Wie oft hast du heute den Wecker schon weitergestellt?
Heute war ein guter Tag, kann ich dir sagen. Da war es nur zweimal.
Ja.
Aber ich muss mich dann wirklich überreden, ne? Ich liege dann da und bin so, okay, Lisa, ich zähle jetzt bis drei und dann stehe ich auf.
Oh.
Und heute hat das geklappt,
ja,
weil auch so ein bisschen Sonne geschienen hat und so. Aber es gibt wirklich, muss ich mich outen, es gibt so stundenlanges Snoosen bei mir.
Ich liebe das.
Also dann liege ich da und drück wieder und drück. Und ich muss sagen, das erste Snoosen, da gibt es auch keine Diskussion. Das muss sein. Das ist das schönste Gefühl am Morgen,
auf
zu sagen,
jeden Fall.
Ich bleibe noch ganz kurz liegen.
Ja, wie viele Wecker stellst du denn so prophylaktisch einfach jeden Tag?
Nee, ich habe nur einen. Ich vertraue da auch drauf. Das
so,
ist, glaube ich,
ja,
das,
okay,
was mich auch manchmal unruhig werden lässt, weil ich denke, wenn der jetzt aussteigt, dieser Wecker, dann habe ich auf jeden Fall ein Problem. Aber es ist so ein Radiowecker und dann snooze ich immer bis dahin, bis mir ein Song gefällt zum Beispiel oder bis die Nachrichten kommen und ich mir irgendwas anhören kann.
Moment, okay, warte mal. Also das Radio geht an und wenn du dann snooze drückst, dann geht es ja quasi aus.
Genau.
Dann ein paar Minuten später geht es wieder an und wenn dir das Lied dann nicht gefällt, machst du nochmal Snooze und dann so lange, bis ein guter Song kommt.
Das könnte eine Taktik sein, ja.
Ja?
Ja, tatsächlich.
Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, wenn das mit dem Aufstehen bei dir geklappt hat, heute Morgen scheinbar sehr gut, du forschst ja am Mikrobiom. Was würdest du denn uns empfehlen als Frühstück?
Ja, das ist schwierig. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, was man gerne isst, weil das ist ja so die erste Sache, dass viele Leute ja Sachen essen, die als gesund deklariert sind und dann geht es ihnen gar nicht so gut damit und es schmeckt ihnen vielleicht auch nicht. Und ich glaube, Darmbakterien sind auch sehr empfindsam, die fühlen schon, wenn wir uns gar nicht so wohl fühlen. Aber ein guter Start ist wahrscheinlich, eine Grundlage zu schaffen, wo die länger dran zu basteln haben, die Darmbakterien, also die Energie länger zur Verfügung steht. Und dann für Leute wie mich muss es auf jeden Fall Kaffee dazu geben, damit es so einen kleinen Schub gibt.
Aber der Kaffee, den du dann trinkst, der gibt auch den Darmbakterien einen Kick?
Koffein sollte bei denen auch ankommen. Wie die das verstoffwechseln, kann ich dir aus dem Stand nicht beantworten. Ich stelle mir das aber so vor, als wenn die auch so ganz, also ich habe so eine sehr bildliche Vorstellung von Darmbakterien eh. Das sind für mich so kleine Knubbel, die so rumsitzen und die sitzen dann auch noch so ganz müde in der Ecke und dann fangen die so an, sich zu strecken, wenn die so meinen Kaffee sehen.
Sehen vor allem.
Ja, wenn es so bei ihnen ankommt im Darm. Ne? Und die sind so, oh ja, Kaffee. Und dann nehmen die sich alle so eine kleine Tasse und sind dann so ganz gut drauf. So stelle ich mir das vor.
Einen kleinen Schluck davon.
Ja, genau. Ich glaube aber, dass sie eher davon profitieren, dass Koffein ja auch die Darmaktivität grundsätzlich hochfährt und so und dass das alles so in Bewegung gerät. Ich denke, das merken sie schon.
Ich habe jetzt eben einfach dieses Wort Mikrobiom benutzt. Du hast es jetzt schon übersetzt als Darmbakterien, die du dir genauer angeguckt hast. Mikrobiom ist ja auch nicht nur im Darm, ne?
Ja.
Man kennt das so viel, auch wenn es um Haut geht.
Voll.
Also was ist jetzt so Mikrobiom genau?
Das Mikrobiom, wenn wir das als diesen großen Begriff verwenden, dann sind das alle Bakterien, also eigentlich sogar alle Mikroorganismen, deswegen Mikrobiom, sozusagen die ganze
Viren und so.
Viren und Hefen oder Pilze, die mit uns zusammen wohnen können. Und das klingt erstmal komisch, weil man bei Pilzen ja auch immer an diesen Fruchtkörper denkt, die im Wald stehen, ne? Wo man Pilzpfanne draus macht, Champignons sozusagen.
Ja.
Aber Pilze sind auch per se einfach Zellen, die in Verbänden leben können und die mit uns zusammenleben. Viele Mikroorganismen leben mit uns zusammen. Und ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie unser Körper, der nochmal so eine Hülle drumherum hat, aus eben diesen ganzen kleinen Mikroorganismenzellen. Und die sind nicht nur um uns herum, das wäre dann das Hautmikrobiom, also die Bakterien oder Pilze und Hefen, die dort leben, auch Viren. Aber wir haben auch welche im Mund, in der Nase und eben auch ganz viele im Darm. Frauen noch in ihrem ihr Vaginalmikrobiom dazu. Und der Darm hat aber eine relativ bedeutsame Rolle für die Gesundheit insgesamt, also nicht nur für die Darmgesundheit, sondern für die Gesundheit des Menschen als Organismus. Und deswegen wird oft Mikrobiom auch gleich als Darmmikrobiom verstanden, aber eigentlich zählen alle dazu, die uns so umgeben.
Also irgendwie klingt es eigentlich nach einer lustigen WG. Ich finde, wenn man Pilze mit einbringt, klingt es auch direkt, als müssten wir so einen Bewuchs haben, aber
Ja, aber so ein bisschen ist es, glaube ich,
ja,
so.
eigentlich ein lustiges
Ja,
Zusammenleben.
man kann es sich so ein bisschen wie so eine, als wäre man so ein kleines Ökosystem, ne? Jeder Mensch ist so sein eigenes kleines Ökosystem und wir leben so in Symbiose mit all diesen Bakterien und all diesen Mikroorganismen zusammen und wabern so umher. Ja.
Aber wie sind die da hingekommen?
Das klingt immer so, als wäre der Mensch steril, sagt man, ne? Also als wäre der Mensch nur der Mensch, als er auf die Welt kam. Und ich glaube, dass das, was am herausforderndsten und vielleicht auch am komischsten ist, sich vorzustellen, ist, dass das nie so war. Sondern wir Menschen, wir haben halt unsere Menschenzellen, die wir kennen, ne? Die sind ja auch schon super vielfältig, Hautzellen oder Nervenzellen, ne? Manche schmecken, manche bräunen, wenn da Sonne draufkommt. Wir haben all diese verschiedenen Zellen, Muskelzellen. Und dann haben wir eben noch diese ganze Menge an Mikroorganismen, die mit uns zusammenleben und auch schon irgendwie immer da waren. Also auch selbst mit der Geburt schon werden wir da exponiert, also dem ausgesetzt durch den Geburtsvorgang. Und ab da sind wir irgendwie besiedelt. Und es gibt auch Studien, die schon versuchen zu verstehen, ob nicht eigentlich schon in der Gebärmutter das Kind sozusagen schon einen Teil von Bakterien aufnehmen kann und damit sozusagen besiedelt wird. Und das zeigt so ein bisschen an, dass der Mensch ohne all diese Mikroorganismen, also ohne dieses ganze Ökosystem um uns herum, da würden wir gar nicht so funktionieren, wie wir funktionieren. Und das finde ich daran so wahnsinnig spannend, weil man ja oft sehr, sehr einseitig nur auf Krankheiten schaut, ne? Alles geht vom Menschen aus, unsere Genetik ist relevant und wie wir uns ernähren und was wir tun. Aber es hängt eben auch noch von diesen ganzen kleinen Zellen ab, die mit uns zusammenleben, die genauso viele sind wie unsere Körperzellen. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend, finde ich.
Krass. Weiß man denn, also wenn ich jetzt zum Beispiel seit Anfang, ich werde geboren, kriege da irgendwie direkt schon diese Portion Organismen mit. Wie doll ändern die sich danach noch und mehr so von innen oder von außen?
Beides, aber die ändern sich nochmal sehr drastisch. Man spricht von so einem Window of Opportunity, wie auch, das nennt man auch so, wenn man Therapien macht, ne? Das ist also so ein Zeitfenster, in dem so sehr viel möglich ist. Und für die Darmbakterien ist das Zeitfenster, oder es ist am besten untersucht, so in den ersten 4 Lebensjahren. Und da entwickelt sich sozusagen unser Darmmikrobiom, aber auch unser gesamtes Mikrobiom. Und dann hat sich gezeigt, dass bei erwachsenen Personen gibt es nochmal Geschlechterunterschiede natürlich, und bei Frauen ist es auch durch hormonelle Schwankungen immer so sehr, naja, auch die Mikroorganismen passen sich daran an. Es ist nicht ganz so stabil wie bei Männern zum Beispiel. Aber wir haben sehr stabile Mikrobiome zum Beispiel auf der Haut, aber auch eher in der Mundregion. Und die am meisten Vielfalt hat und sich am meisten entwickeln kann, ist die Darmflora. Also unsere Darmbakterien. Und die passen sich bei Babys, das kann man sich, glaube ich, relativ leicht herleiten. Die passen sich so ein bisschen an nach, es geht von Muttermilch auf Breinahrung und dann gibt es Nahrung, die vielleicht nicht mehr vorgekocht ist, sondern auch roh und all diese Dinge. Und da müssen die Darmbakterien sich natürlich mitentwickeln, denn die leben ja mit uns zusammen, also auch von dem, was wir ihnen zur Verfügung stellen und sind sozusagen so unser Team im Darm. Und dieses Team muss mit neuen Aufgaben natürlich auch lernen, umzugehen. Und dafür bekommen wir dann neue Spieler und Spielerinnen dazu sozusagen. Und gleichzeitig auch entwickeln wir Trainingsmethoden, um die Darmbakterien so möglichst gut an unser Leben anzupassen. Und das Interessante daran ist, dass wenn wir jetzt erwachsen sind, also wir beide zum Beispiel, dann haben wir beide unser ganz eigenes Mikrobiom, weil wir halt eben eine ganz eigene Art haben zu leben, weil wir eine eigene Ernährungsweise haben, weil natürlich aber auch unser Körper Faktoren hat, die uns einzigartig machen. Und so einzigartig sind dann auch unsere Darmbakterien. Was ich super spannend finde, dass es immer Bewegung gibt im Darmmikrobiom. Zum Beispiel können Mundbakterien auch dann im Darm vorkommen und sich sozusagen diesen Weg runter bewegen. Wenn wir mit Menschen zusammenleben, dann werden unsere Mikrobiome ähnlicher, besonders in der Mundregion zum Beispiel, wenn es sich um Partnerschaften handelt. Und ja, Krankheiten beeinflussen unsere Darmflora, unsere Ernährungsweise und eigentlich so viele Faktoren, dass wenn ich die alle aufzähle, dann ist der Podcast vielleicht vorbei.
Oh,
Aber ja.
das heißt, ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen, auch Darmflora, das klingt irgendwie total schön bunt und vielfältig. Vielleicht liegt es auch
Ja.
daran, weil du da gerade so von erzählst, als würdest du richtig dafür schwärmen, weil eigentlich vorher, wenn man sich's überlegt, ja, du beschäftigst dich mit Darmbakterien, du guckst dir Kotproben an, das klingt eher nicht so bunt, sondern relativ braun, wenn ich das jetzt mit der Farbe beschreiben müsste. Aber wie ist dein Gefühl, wenn du an Darmbakterien denkst, an das Team im Darm?
Ja, nee, es ist genauso, wie du es vielleicht auch wahrnimmst. Ich hatte das große Glück, dass mich meine Forschung immer wahnsinnig fasziniert hat. Und auch die Darmbakterien sind in sich meiner Auffassung nach oft so ein bisschen unterschätzt. Es sind jetzt nicht nur, dass man denkt, okay, dieser analysiert wahrscheinlich Kotproben, die sind irgendwie braun, ne? Sondern auch, wie man über die Darmbakterien an sich nachdenkt, ist oft so, welche sind gut, welche sind schlecht, ne? Welche Funktionen haben die vielleicht noch? Das ist so ein bisschen das, wo, oder das ist so ein bisschen, wie sie dargestellt
Ja,
werden.
wenn du das so erzählst, ist bei mir direkt wieder alles grau im Kopf.
Genau, aber dann, so wie ich sie mir anschaue, also auch wie meine Forschungsmethode ist, schaue ich mir die halt als die kleinen Zellen an, die sie sind. Und dann sind es für mich alles so kleine, einzelne, ja, Persönlichkeiten fast schon, die ihre eigenen Adaptionen haben. Also sie passen sich, wie gesagt, an uns an, aber auch an ihre Mitbewohnerinnen im Darm sozusagen. Und dann ist das für mich so eine ganz bunte Gesellschaft. Wie gesagt, ich habe da auch so eine Vorstellung, dass die so ein bisschen vermenschlicht, glaube ich. So,
Ja, auf einmal haben sie
ja.
Gesichter in meiner Vorstellung.
Genau, und dann sehe ich sie so alle so fleißig schaufeln, ne? Also so irgendwie ihre Arbeit machen. Und genau das ist eigentlich das Bild, was ich finde, was schön ist, wenn es sich im Kopf festsetzt von uns allen Menschen. Deswegen versuche ich es auch über diese Vermenschlichung mit einem Sportteam oder mit einer WG zu erklären, weil diese Vielfalt ist das, was wir brauchen. Diese Vielfalt ist das, was uns auch gut tut. Wir wissen, dass gesunde Menschen sehr vielfältige Darmbakterien haben, also tatsächlich eine sehr blühende Wiese an Bakterien im Darm. Und das ist auch. Ja, das ist ja das, was man sehen will, glaube ich. Auch auf jeder Wanderung gefällt einem doch eine bunte Blumenwiese besser als einfach nur Rasen. Und genauso kann man sich auch die Darmbakterien vorstellen.
Nicht so, da wächst halt irgendwas, sondern da wächst irgendwas ganz Spannendes und lebt. Deine Auswertungen, die sehen ja auch sehr schön aus. Du sagst, das sind alles eigentlich bunte Wolken. Also so sehen die Datenauswertungen an, die du dir anguckst. Was ist das? Was siehst du da?
Ja, tatsächlich sind das bunte Bakterienwolken.
Schön.
Ja,
Woher kommen die?
ich kann dir sagen, dass diese Wolken, als ich die zum ersten Mal gesehen hatte, das war auch für mich so ein Moment, da bin ich, das weiß ich noch wie heute, stand ich vor dem Gerät, welches ich dir gleich nochmal erklären kann,
Ja,
und habe
gerne.
diese verschiedenen bunten Wolken gesehen, die ja für jeden Menschen unterschiedlich sind. Denn ich habe ja gerade gesagt, die Darmbakterien sind einzigartig. Und das wusste ich in grauer Theorie schon. Und dann stand ich an dem Gerät und sehe diese bunten Wolken und weiß noch, wie ich so ganz glücklich zu meinem Gruppenleiter in sein Office gelaufen bin, was typisch ist für mich, da einfach so reinzulaufen und sagen, es ist so bunt, es ist so toll. Und er war so, ja, aber das habe ich dir doch gesagt. Ich war so, ja, aber weißt du, wie bunt es ist?
Oh, wie
Und ich war,
schön.
ab
Wow.
dem Moment, glaube ich, war ich wahnsinnig begeistert
Hä, wie
einfach.
krass, dass du es nicht nur sozusagen dann in deinem Kopf gesehen hast, sondern so auf, ist das gedruckt, ist das auf Papier oder digital sehen
Genau,
konntest?
es ist auf dem Computer, sieht man das, und da bewegt es sich auch, weil was wir messen
Oh.
ist, dass die Darmbakterien so ein bisschen wie, jetzt würde man einen Wasserhahn aufmachen, dann läuft ja so ein Flüssigkeitsstrom ins Waschbecken.
Ja.
Und so läuft auch Flüssigkeitsstrom durch unser Gerät. Und in diesem Flüssigkeitsstrom sind jetzt Darmbakterien einzeln hintereinander. Und das gibt mir die Chance, dann jedes einzelne anzugucken, sobald ich in diesen Flüssigkeitsstrom reinleuchte. Und genau das tue ich. Das heißt, wir leuchten dann in diese Flüssigkeit rein, und schauen uns das Darmbakterium an, was jetzt gerade vorbeifließt. So, wie so ein kleines Foto.
Die müssen ja mini sein.
Ja, sind die auch. Genau, die sind super klein, und dann hast du aber halt, dann bekommst du Signale von dieser Zelle. Also wie hat sie das Licht zum Beispiel weggestreut und wie komplex ist die Zelle? Wie groß ist sie ungefähr? Hat sie bestimmte Merkmale, nach denen wir gefragt haben, wie viel DNA ist in dieser Zelle? All das kann ich färben. Und das wird mir dann auf dem Computer als ein Signal, als ein Intensitätssignal angezeigt. Und dadurch, wenn viele Bakterien ein ähnliches Signal haben, dann entsteht halt so eine kleine Wolke in meiner Abbildung. So, sozusagen fliegen die dann so nach oben. Und je mehr Bakterien, desto dunkler wird die Farbe. Dann geht es so ins Tiefrot. Wenn es wenige Bakterien sind, wird es blau. Und dadurch entsteht halt diese sehr dynamische Abbildung irgendwie auch.
Ja, also die sortieren sich so.
Genau. Wir haben dann sozusagen Achsen von kleines Bakterium bis großes Bakterium, und dann, ja, ordnen sich die Bakterien dort so an und machen so kleine Wölkchen. Und dann weiß ich, oh, ein Großteil der Bakterien hat irgendwie eine durchschnittliche Größe so von ungefähr, weiß ich nicht, 0,5 Mikrometer oder so. Andere sind größer. Und das kann man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein
Oh, weißt du, wie das vielleicht aussieht? Wie als Kind gibt es doch dieses Spiel, du machst so einen Punkt mit einem Filzstift, tropfst da Wasser drauf und dann pustest du so mit einem, wie heißt das,
Strohhalm.
Strohhalm, genau, da drauf, dann wandert das so.
Ja, so
Sieht
ähnlich
das so
kannst du
ein
dir
bisschen
das,
aus?
ja, so kannst du dir das vorstellen. Und dann ist es noch so ein bisschen gemischt mit, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich oute als absoluter Millennial hier, aber Windows Media Player.
Ja.
Die hatte, da wurde doch früher die Musik durch so sphärische Abbildungen irgendwie dargestellt. Und dann
Stimmt.
flogen da so Farben umher. Und so ein bisschen so kann man sich das vorstellen. Das heißt, es ist wirklich sehr bunt. Es hat natürlich dann am Ende eine Aussage und es stabilisiert sich auch. Das sieht, dieses Bild, was da entsteht, das kann man auch anhalten und sozusagen festfrieren. Und dann kann ich auch Menschen daran gut erkennen, weil es sehr ähnlich ist von einem Messzeitpunkt zum anderen. Aber ein bisschen ist es wirklich so, als würde man so einem Kunstwerk beim Entstehen zuschauen. Und
Wow.
das finde ich wahnsinnig faszinierend. Also immer noch.
Also
Guck es mir immer
diese
noch gerne an.
Wolken wachsen dann, die Bakterienwolken, und wenn das dann durchgelaufen ist, dann kannst du sehen, aha, so sieht das Mikrobiom von Marie aus zum Beispiel.
Ganz genau. Ich kann dann, also ich gucke mir das erst online an, also während ich messe. Und das sind so 10.000 Zellen pro Sekunde. Das heißt, ich sehe immer 10.000 Zellen gleichzeitig. Und wenn ich dann anhalte, dann gucke ich mir alle Zellen an, die ich insgesamt aufgenommen habe. Zum Beispiel 300.000, das ist eine riesengroße Zahl, ne?
Wow.
Aber dann entsteht da so ein Muster, das dann festgefroren ist, dann sozusagen das Gemälde von Maries Mikrobiom für bestimmte
Ja.
Eigenschaften. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil es ja so coole Formen hat. In manchen Formen haben wir Tiere erkannt. Man wird dann auch so kreativ. Ich glaube, das hat mir da auch so viel Spaß dran gemacht, dass wir gesagt haben, guck
Wie
mal,
so Kaffeesatz lesen oder
ja,
Wolken lesen, wirklich, ja.
voll, guck mal, da ist das Elefantenmikrobiom oder da ist der Wal. So haben wir das immer
Wow.
gemacht. Ja, das hängt vielleicht auch vom Team ab, aber ich glaube, das ist eine Forschung, die sehr schnell sehr bildlich wird. Auch wenn wir Studierenden
Ja.
oder Praktikantinnen das erzählen, dann stehen sie kurz sehr fasziniert vor diesem Plot und es dauert einen kleinen Moment vor dieser Abbildung, zu verstehen, was sie genau zeigt. Aber dann siehst du, wie so alle ganz fasziniert auf diese kriseligen Plots gucken, auf diese Darstellungen und irgendwie versuchen zu verfolgen, was da passiert und sagen, oh, diese Bakterien, die haben doch jetzt ganz viel DNA. Also, ja, genau. Und das glaube ich, ist auch so ein schöner Lerneffekt, den man da sehr schnell haben kann.
Voll. Ist denn das, was da am Ende dann entsteht, wie so einen Fingerabdruck zu verstehen? Ist das so einzigartig?
Ja, voll. Das ist auch, wie wir das benennen. Also wir nennen das Mikrobiota Fingerabdruck und den gibt es ja auch in der Zusammensetzung, in der Komposition der Darmbakterien. Wie ich ja gesagt habe, sind die sehr individuell. Und das zeigt sich auch in gewisser Weise, wenn man bestimmt, welche Bakterien namentlich da sind. So ein bisschen wie der Freundeskreis, ne? Dann weiß man,
Ja.
welche Menschen dazugehören. Und wir schauen sozusagen, als hättest du mir ein Bild geschickt von deinem Freundeskreis und ich schaue dieses Bild an. Und das ist ja genauso ein Fingerabdruck für dich wie für mich. Mein
Ja.
Freundeskreis sieht ja anders aus als deiner. Und genau so ein Bild nehmen wir auch auf. Und die Eigenschaften, die wir da von den Bakterien bestimmen, die sind dann tatsächlich so einzigartig, dass wir das als Fingerabdruck benutzen können, um dich zu erkennen, aber vielleicht auch um zu erkennen, ob es dir gerade gut geht oder ja, dich einer Altersgruppe zuzuordnen. Also da steckt extrem viel Information drin, was wahnsinnig cool ist.
Seid ihr gerade quasi die Ersten, die so diese Methode testen und das erstmal rausfinden, was kann man überhaupt alles ableiten von der Wolke? Oder seid ihr schon einen Schritt weiter und überlegt, wofür kann man das jetzt nutzen?
Also die Methode an sich, die Durchflusszytometrie, so heißt das. Und wir nennen das dann Mikrobiota-Durchflusszytometrie, weil wir uns Zellen aus dem Mikrobiom dort anschauen. Die gab es schon vorher. Da hat man immer geschaut, Größe gegen DNA von den Bakterien. Das ist so, das nennen wir DNA-Profil. Und das war das Erste, was aufgenommen wurde. Und das wurde zuerst benutzt, um zum Beispiel Bakteriengemeinschaften in der Umwelt zu charakterisieren. Also im See. Oder auch in Fischzucht oder sowas, weil man sehr gut die Dynamik sehen kann. Also wenn sich was verändert, dann ändert sich eben dieses Profil auch.
Die Boy kommen.
Die Wolke, genau. Und wir haben das erweitert, um in diesen Wolken noch mehr Eigenschaften einzubinden. Also zum Beispiel, wie interagieren die Darmbakterien mit dem Immunsystem? Oder wie werden sie vom Immunsystem wahrgenommen? Geht es den Darmbakterien gerade gut? Welche Zucker haben die zum Beispiel auf ihrer Oberfläche? Das ist so ein bisschen wie Jacke an, Jacke aus, kann man
Ah.
sich das so vorstellen.
Oder Schutzanzug an oder aus,
Ganz
ne?
genau so, genau. Also kann man auf verschiedene Szenarien übertragen. Wir haben zum einen gezeigt, dass man das alles gleichzeitig versuchen kann zu messen und dass das möglich ist, das dann auch weiterhin auszuwerten, und haben dann in so ein paar Pilotstudien, nennt man das, also sehr kleine Menschengruppe, gezeigt, dass wir Krankheiten erkennen können, dass wir schauen können, ob eine Therapie funktioniert oder nicht. Das heißt, wir haben so ein paar, man nennt das Proof of Concept, also Bestätigung der Idee des Konzeptes sozusagen, haben wir jetzt geliefert, um diese Methode auch klinisch in Anwendung zu bringen.
Und welche Krankheiten könntet ihr sehen in den Wolken?
Also was du dir sicher vorstellen kannst, was sich man eh leicht ableiten kann, ist, dass man chronische Darmerkrankungen ganz gut sehen kann, weil die Entzündung ist ja dann, also die Aktivität des Immunsystems, und das Problem ist ja vor Ort. Das heißt, sozusagen kann man sich ein bisschen
Ja,
vorstellen, wenn wir jetzt
im Darm.
genau an die WG denkt, dann brennt es sozusagen nebenan in der Wohnung, und das merkt man
Ja.
natürlich, ne? Und da sehen wir sehr deutliche Veränderungen der Darmbakterien, aber zu unserer eigenen Überraschung können wir zum Beispiel auch bei Rheumapatientinnen Veränderungen beobachten, oder auch bei Patienten, die Krankheiten haben, die sehr selten vorkommen und damit sozusagen auch immer problematisch sind in der Diagnostik. Auch dafür konnten wir so Eigenschaften der Bakterien finden, die sehr eindeutig für diese Krankheit waren. Und obwohl die Krankheit nicht im Darm war. Und das fand ich wahnsinnig
Wow.
faszinierend. Also die Darmbakterien wissen wirklich sehr gut Bescheid über uns und können das sehr gut
Ja.
abbilden. Mhm.
Und vielleicht ja dann sogar auch als erstes, also wenn man es vielleicht noch nicht merkt, geht das auch?
Das wäre die Hoffnung, und das ist so ein bisschen das, was die Zukunft zeigen muss, ne? Wie schnell ändern sich die Darmbakterien? Also wir wissen, sie ändern sich, aber es fehlt so ein bisschen der Zeitstrahl dafür. Also ab wann wissen die Darmbakterien, dass man sich gut oder schlecht
Ja.
fühlt? Wie deutlich zeigen sie das an? Wir wissen auch nicht, ob sie dafür zuständig sein könnten, dass man sich schlecht fühlt. Das ist ja auch noch eine große Frage des Feldes. Und dafür muss man noch sehr viele Studien machen. Aber du kannst dir vorstellen, man nimmt sozusagen den gesunden Menschen und wartet irgendwie in hoffnungsvoll und gleichzeitig nicht hoffnungsvoll, dass die Person krank wird, weil dann könnte man das nachvollziehen. Und solche Studien
Das
sind
bräuchte man, ja.
wahnsinnig schwer umzusetzen. Und deswegen dauert das alles noch ein bisschen. Aber hoffentlich wäre es so. Und dann ist mein Zukunftstraum wäre dann, dass man, egal ob man ein neues Medikament bekommt oder ob man sich nicht gerade nicht so wohl fühlt, und vielleicht auch routinemäßig gibt man halt immer seine Stuhlprobe ab, und wir erstellen die Muster und sagen, oh nee, bei dir ist alles in Ordnung, oder das sieht aus, als entwickelt sich hier ein kleines Problem, du solltest lieber dieses Medikament nehmen. Das wäre so mein Traum in der Anwendung. Das fände
Ah,
ich mega toll.
vielleicht wirklich wie so eine Vorsorgeuntersuchung dann, ne?
Genau.
Krass. Weil ich habe mich schon gefragt, wie praktisch ist so eine Stuhlprobenabgabe? Ich wüsste nicht, dass ich das schon mal gemacht habe. Ist das wirklich viel einfacher als Blut abnehmen zum Beispiel?
Du kannst es alleine machen, ne? Ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil für viele Patientinnen. Und man muss auch bedenken, dass du solch eine Probe noch nicht abgegeben hast, deutet auch darauf hin, dass du bestimmte Probleme nicht hast. Denn es gibt durchaus Menschen, auch in unserem Umfeld schon, die öfter mal Stuhlproben abgeben müssen. Und das bedeutet dann, dass sie meistens auch Probleme haben, Darmprobleme zum Beispiel, oder Verdauungsprobleme, vielleicht auch andere Erkrankungen. Und dann hört es ja bei der Stuhlprobe nicht auf. Da müssen die regelmäßig zum Arzt, regelmäßig Blut abnehmen, regelmäßig Untersuchungen machen. Und da wäre so eine Stuhlprobe, die man zu Hause verpackt und dann wegschickt, und das haben wir so etabliert, dass das so funktioniert, dann ist das eine wahnsinnige Erleichterung für die Menschen. Und das ist auch ein Ziel von uns, dass sozusagen Gesundheitsvorsorge und Diagnostik ein bisschen leichter wird in dem Moment und weniger invasiv. Also man wird per se nicht verletzt für diese
Ja,
Untersuchung.
das ist eine schöne Zukunftsvision.
Ja.
Und du trägst ja jetzt auch einen Doktorhut, also nicht jetzt gerade, aber ich habe ein Bild gesehen auf deinem Instagram-Kanal. Herzlichen Glückwunsch nochmal, alles
Ja,
noch
vielen
ganz
Dank.
frisch.
Ja.
Wie fühlst du dich?
Ich bin irgendwie einfach noch in so einem Zwischenstadium, aber ich freue mich wahnsinnig zu feiern, was man in den letzten Jahren, woran man gearbeitet hat, und auch so ein bisschen die Zustimmung der Wissenschaftswelt zu bekommen, die dann
Ja.
sagen, ja, okay, du darfst jetzt Dr. Lisa sein mit diesem Projekt. Das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, muss ich
Ja,
schon sagen.
fühlst du dich jetzt mehr als Wissenschaftlerin als vorher?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube ehrlich gesagt, ja. Es hat mich manchmal richtig belastet, das Gefühl zu haben, immer in so einer Zwischenstation zu hängen, ne? Ich wusste schon, was ich mache, und ich hatte auch schon Sachen gezeigt und Sachen publiziert und hatte ein gewisses Ansehen für mein Forschungsfeld. Und trotzdem war es immer so, dass Leute gefragt haben, aber wann ist denn dein Doktor fertig? Und ja, ich fühle mich da jetzt schon so ein bisschen sicherer mit. Obwohl es eigentlich an meiner Kompetenz hat sich von diesem einen Donnerstag auf den Nachmittag nichts geändert, ne? Aber es gibt jetzt halt irgendwie ein Schriftstück, was sagt, dass ich das irgendwie kann oder dass ich da meinen Teil geleistet habe. Das ist ein bisschen absurd auch.
Ja, genau, du hast einen toll gebastelten Hut bekommen
Ja.
und du hast aber ja auch einen anderen Hut, der sehr bekannt ist, weil du ihn auf Bühnen trägst. Und zwar einen Hut, der aussieht wie das Scheiß-Emoji. Den trägst du, wenn du als Talentslammerin unterwegs bist. Und da bist du ja auch sehr erfolgreich und warst deutsche Meisterin und ja, hast da schon auf sehr großen Bühnen von deinem Wissen erzählt und von deiner Forschung. Eigentlich hast du ja Kompetenz auch auf Bühnen bewiesen.
Ja, das Schöne an Wissenschaftskommunikation, weswegen ich jeder und jedem nochmal raten kann, das auszuprobieren, wenn man Lust dazu hat, ist, dass da völlig egal ist, wo man genau steht, sondern da geht es darum, dass du es schaffen kannst, dass Leute sich für dein Projekt interessieren, ne? Und dass du etwas weitergibst, was du schon weißt. Das ist das wahnsinnig Schöne und Erleichternde an Wissenschaftskommunikation.
Egal, welchen Hut du aufhast.
Total, ne? Du kannst dir deinen Hut selber aufsetzen. Und wenn es
Ja.
in meinem Fall dann halt so ein Kacke-Emoji-Hut ist. Und das hat mich immer wahnsinnig begeistert an der Wissenschaftskommunikation, dass deine Kompetenz wird nicht in Frage gestellt, weil du irgendeinen Titel hast oder so, sondern deine Kompetenz basiert vor allen Dingen darauf, wie du vermittelst und welchen Zugang du zu dem Wissen bietest. Das halte ich eh für fast noch wichtiger, zumindest im Gesellschaftskontext, als ob ich jetzt diesen Zettel hier liegen habe, der sagt, dass ich jetzt Doktor der Ingenieurswissenschaft bin.
Ja, in deinem Fall finde ich das jetzt voll schön. Aber ich muss auch dran denken, wir hatten jetzt eine Folge mit Max und Jonathan, die unter anderem als Science Cops bekannt sind. Und die haben so gesagt, es gibt natürlich auch super viele Menschen, die sogar vielleicht einen Professorentitel haben und diesen Titel aber so ein bisschen nutzen, um dann einfach Dinge zu behaupten. Was ist so dein Gefühl, wie auch so, dass dann nach außen hin wahrgenommen wird Wissenschaft. Wie ist es so für dich als Wissenschaftlerin, vor der Öffentlichkeit zu sprechen?
Ich kann nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube, dass vielleicht ist es auch eher das, was ich gerade noch sagen wollte damit ist, man muss Menschen aus der Wissenschaft nicht unbedingt nach ihrem Titel bewerten. Das ist auch was, was mir
Genau.
selber aufgefallen
In
ist,
beide
dass
Richtungen nicht, ne?
genau, sondern vielleicht schaut man sich an, was die Menschen sagen und versucht in irgendeiner Form zu bewerten, ob das zusammenpassen kann. Und das natürlich bei der Wissenschaft super schwer, weil sie sich ja Themen bedient, die erstmal oft sehr komplex wirken und auch gerne sehr kompliziert gehalten werden. Und damit scheint es immer so, als wären auf einmal da Expertinnen, die einem jetzt sagen könnten, wie es ist. Und das kann gut, aber eben auch schlecht sein. Das ist absolut wahr, dass diese Medaille zwei Seiten hat. Mir ist es als Wissenschaftlerin nach außen hin immer so, gerade im Science Slam-Kontext so ergangen, dass ich das Gefühl habe, dass da eine Gesellschaft ist, die sehr viel Lust hat, mitzulernen und die sehr viel Lust hat, irgendwie Einblicke in die Wissenschaft zu bekommen, die vielleicht sich auch darüber freut, dass die Wissenschaft sich so divers präsentieren kann, im Sinne von jüngere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor allen Dingen auch, verschiedene Fachbereiche und auch festzustellen, dass ich doch genauso wenig Ahnung von Physik habe, wie die meisten Leute, die
Stimmt.
gar nicht, die auch nicht Biotechnologie studiert haben. Ne? Also es ist ja alles so Nischenwissen oder Feldwissen, sage ich mal. Und ich glaube, diese Diversität der Wissenschaft wird da super schön abgebildet. Gleichzeitig ist das ja ein Teil der Gesellschaft, die auf Wissenschaft wartet oder der Wissenschaft viel Vertrauen und irgendwie auch viel Offenheit entgegenbringt.
Klar, man geht zu so einem Abend, wenn man irgendwie schon Lust hat, was zu lernen und halt in eure Welt zu gucken.
Genau. Und früher dachte ich, dass das allen so gehen muss. Also weil ich selber dieses Interesse hatte, dachte ich, wow, wenn man Wissenschaftlerin ist, dann kann man den Leuten was erzählen und die hören gerne zu und diskutieren mit einem und so. Und ich glaube, spätestens die Corona-Krise hat mich eines Besseren belehrt und auch mir so ein teilweise nicht so gutes Gefühl gegeben, mich auch in meiner Kommunikation noch mal vorsichtiger werden lassen, weil WissenschaftlerInnen können auch komplett anders wahrgenommen werden, eben als diese hinter Titeln versteckte Elite, die in einem Elfenbeinturm sitzt sozusagen und von dort aus versucht, so das Narrativ der Gesellschaft irgendwie was zu diktieren oder sie zu manipulieren, trifft auf die Klimakrise zu, es trifft auf die Corona-Krise zu, es trifft vielleicht auf viele Krisen zu, die unbequem sind, wo man der Wissenschaft dann eher wieder so ein bisschen skeptisch gegenübertritt oder auch ein Teil der Gesellschaft das tut. Und ich finde diese Ambivalenz manchmal sehr schwer einzuschätzen. Deswegen überlege ich sehr oft, wenn ich in Gespräche komme, halte ich die Information oft relativ lange zurück, um erstmal zu schauen, mit wem ich gerade spreche. Also wird mir mein Titel jetzt vielleicht meine Kommunikation kaputt machen? Oder wird er mich unterstützen darin? Das ist tatsächlich eine Abwägung, die ich mittlerweile treffe.
Und ist ja schon mal passiert, dass du mit jemandem gesprochen hast, dann kam raus, du bist Wissenschaftlerin und die Person fand es gar nicht gut?
Es wurde mir dann in Gruppen schon oft so eine gewisse Arroganz und elitäres
Ja.
Verhalten oder elitäre Zugehörigkeit unterstellt. Es war dann eher so ein, ach so, ja, ach du, ja, hast ja so ein Doktortitel dann. Ja, na gut, aber da denkt man ja eh dann komplett anders über Dinge. Und dann habe ich mich gefragt, weiß ich nicht. Ja, ich denke natürlich über andere Dinge nach, so wie Menschen, die im Agrarsektor arbeiten, natürlich auch über
Ja.
komplett andere Dinge nachdenken als ich den ganzen Tag. Aber ich hatte das Gefühl, dass dadurch, dass ich in Berlin wohne und hier einen akademischen Weg eingeschlagen habe, dass da manchmal so eine, ja, so eine, ich kann es nicht besser benennen als eine Barriere oder so eine kleine Lücke, die entsteht, die ich schade finde.
Und trotzdem gehst du weiter mit deiner Stimme nach draußen und versuchst ja den Dialog zu suchen.
Das ist das Ziel, genau. Das ist das, warum es mir so doll am Herzen liegt, warum ich auch super gerne über Darmbakterien spreche, weil sie auch viele schöne Gesellschaftsprobleme gleich mit ansprechen können. Denn Vielfalt im Darm und Vielfalt in der Gesellschaft, beides ist gut, meiner Auffassung nach, und fördert die Gesundheit. Aber ich spreche auch einfach unglaublich gerne darüber, wie Wissenschaft funktioniert und was Wissenschaft eigentlich bedeutet und dass auch da harte Arbeit drin steckt und dass die Menschen da nicht alle versuchen, irgendwie mit Informationen rauszugehen, die dann sagen, man darf nicht mehr so und so schnell Auto fahren oder man sollte weniger Auto fahren oder nicht mehr fliegen. Ne? Das ist nicht das Anliegen der Wissenschaft, der Gesellschaft eine blöde Zeit zu bescheren, sondern es ist Teil der Wissenschaft herauszufinden, an welchem Punkt stehen wir. Was wissen wir? Was müssen wir anpassen? Und wie können wir es schaffen, irgendwie unsere Existenz so lange wie möglich am Laufen zu halten?
Also in deinem Fall zum Beispiel, du hast ja wirklich Stuhlproben dir angeguckt, ne? Ich finde, das klingt nicht besonders elitär.
Nee, ist es auch nicht. Und
Nee.
ein großer Teil meines Science Slams ist ja auch, dass die nicht immer so angekommen sind, wie die hätten ankommen sollen, sondern auch teilweise nicht in den richtigen Probengefäßen. Und wir haben im Labor so gelacht, wir haben uns aber auch so geekelt.
Das tut ihr auch. Irgendwie beruhigt mich das ein bisschen.
Total, total. Wir haben Hoch- und
Ja.
Tiefs durchlebt da. Und wir haben aber auch wirklich stundenlang Sachen gemessen. Und diese Stuhlproben, die werden auch nicht einfach so zu einem bunten Bild, ne? Da steckt Arbeit drin.
Ja.
Und diese Arbeit haben wir uns nicht nur ausgedacht, sondern die haben wir auch händisch gemacht. Es ist am Ende wie jeder andere Job auch. Es ist gar nicht so anders und so abgehoben. Es findet halt einfach nur in einem abgeschlossenen Raum statt, damit es dann geruchstechnisch auch vielleicht aushaltbarer wird für alle, ne? Und mit einem weißen
Ist
Kittel,
das
aber
so
der weiß,
schlimm?
ja, kann schon.
Oh.
Ein Kollege, ich hoffe, der nimmt das mir nicht übel, dass ich seine Geschichte erzähle, aber das ist das schönste Bild für mich gewesen. Der war ganz froh, als Corona kam und wir in Masken auch im Labor gearbeitet haben, weil er hat sich dann nämlich so Teebeutel immer in seine Maske gesteckt, während er Stuhlproben aufarbeitete, weil er meinte, das ist viel besser für den Geruch. Und dann hingen
Ja.
dort aus der Maske, das müsst ihr euch bildlich vorstellen, aus dieser FFP2-Maske immer so diese Teebeutelschälchen raus und du wusstest, ah, heute ist es Schokoladenchai, was er sich da reingesteckt hat. Schön.
Heute mal nicht frische Minze.
Ja, genau. Ja, aber
Ja,
solche
ach krass.
Anekdoten gehören halt auch dazu. Ja.
Weil aufbereiten heißt ja, ihr müsst es irgendwie auch flüssig machen, ne? Damit ihr es dann angucken könnt.
Genau, wenn man ganz ehrlich ist,
Aha.
dann haben wir dann eine Flüssigkeit auf die Stuhlprobe gemacht und so lange geschüttelt und gemixt, bis es ein Brei ist, den man dann weiterverarbeiten kann.
Ja,
Ja. Und dann ist dann diese ganze Mikrobiomforschung gar nicht mehr so glänzend, wie man denkt.
Ja, wenn ihr überhaupt mal wissen wollt, wie diese Mikrobiomwolken aussehen, folgt auf jeden Fall Lisa bei Instagram. Den Kanal werde ich euch verlinken. Und dann kriegt man ja auch sonst noch mit, was du jetzt so alles vorhast und vielleicht machst. Du bist ja auch regelmäßig unterwegs als Moderatorin bei Terra Explore beim ZDF. Also ich glaube, da werden wir gut beobachten können, was du so zu erzählen und berichten hast.
Ja.
Vielen lieben Dank, dass du unser Gast
Ja,
warst.
hat mich wahnsinnig gefreut. Danke für das schöne Gespräch.
Ich glaube, nächste Woche könnte auch interessant werden für dich zum Zuhören. Da kommt nämlich eine Frau, Die war Ärztin und hat aber dann die Medizin komplett verlassen.
Oh, spannend.
Ich will dich jetzt nicht anstiften, das zu tun, aber vielleicht wird es interessant. Genau.
Ich höre auf jeden Fall mal rein, das klingt cool. Ich finde, Karrieren zu wechseln und sich nicht so festzulegen, ist auch ein wahnsinniger, mutiger Schritt.
Voll.
Und ich bin gespannt, was sie erzählt.
Überall ist Bewegung und unser Darm ist bunter, als wir denken. Das nehme ich heute mit. Wir hören uns nächsten Science Samstag wieder. Oh, und ich glaube, wir hören uns sogar schon am Mittwoch wieder mit einem kleinen Snack. Passt gut auf euch auf und tschüss.
Tschüss.